Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Und ich fange heute mal ganz anders an, weil es ist wirklich komplex, was wir jetzt gleich machen. Erstens habe ich 3 Sonntagsgäste und sage schon mal Moin in die Runde.
Moin.
Moin.
Moin, moin. Und es ist ein spannendes Thema und ich würde es erstmal mit dem Stichwort Nepal im Raum stehen lassen, weil ihr so viele Sachen mitbringt, also auch im wahrsten Sinne des Wortes. Es riecht hier schon, es gibt was zu essen. Das ich euch eigentlich gerne erklären lassen möchte, warum wir eigentlich miteinander sprechen. Ich fange jetzt mal an mit Jan. Jan Olbricht ist zu Gast, Daniel von Wezig ist zu Gast und Simon Reinsch ist zu Gast. Und ich fange mit dem Jan mal an, weil du so unfassbar viele Dinge tust und gemacht hast und quasi so ein bisschen auch die Säule bist hier in dem Gespräch. Vielleicht kannst du gerade mal kurz beschreiben, warum sprechen wir eigentlich miteinander?
Wir sprechen miteinander, weil ich... Eine der vielen Dinge, die ich tue, ist, dass ich Mitglied bei einem Verein bin, dem Scouting Bonn e.V. Das ist, wir sagen immer so was Ähnliches wie eine Pfadfindergruppe, weil wir keine klassische Pfadfindergruppe sind. Also wir haben keine Uniform, wir haben leider Gottes manchmal zu flache Hierarchien und haben einen handwerklichen Ansatz. Das heißt, unsere Gruppenstunden sind eigentlich eher Werkstunden. Mhm. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Zeltlager machen, Sommerfahrten mit Schwarzzelten, wie sie die Pfadfinder haben, also Koten und Joten. Aber unsere Gruppenstunden sind eigentlich Handwerkstunden, wo wir handwerkliche Projekte machen.
Das heißt, es treffen sich einfach Menschen, die in verschiedenen Altersstufen sind und basteln Handwerkern miteinander zu einem Zweck.
Ja, also das sind schon feste Gruppen, die jeden Tag in der Woche stattfinden. Wir haben auch einen Jugendleiter, der ist aber neben der Tatsache, dass er pädagogisch geschult ist, ist er dazu noch Metallbauer. Also daran sieht man schon, dass das bei uns ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Jugendgruppen. Bei uns in der Werkstatt gibt es eine Esse, gibt es eine Kreissäge, gibt es jegliches Elektrowerkzeug, Schweißgerät und so weiter und so fort. Und wir basteln da viel. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein Gruppenprojekt gehabt, die haben Kanu gebaut. Mhm. Mit dem man auch tatsächlich Kanu fahren kann und es läuft nicht ab. manchmal gehen auch Dinge in die Hose, aber dafür sind wir ja eine Jugendgruppe, die das ausprobiert. Die Jüngsten bei uns sind so dritte, vierte Klasse, kommt da mal ein bisschen drauf an. Und aus diesem Werken raus ist dann irgendwann aus der Kombination Werken und gerne Reisen machen, ist dann irgendwann diese Kombination entstanden, dass wir gesagt haben, dann lass uns doch mal versuchen, irgendwo im Ausland Reisen mit Handwerk und vielleicht auch mal ein paar anderen Leuten helfen, zusammenzubringen.
Und da kommt das Stichwort Nepal, was ich eben schon mal in den Raum geworfen habe, auf jeden Fall wieder zurück. Aber vielleicht, bevor wir dazu kommen, mal zu euch beiden, Daniel und Simon, ihr seid Scouter und nicht Scouts, ja?
Genau, wir sind Scouter, ja.
Was sind Scouter genau?
Ja, wie der Jan schon gesagt hat, sind wir eine Art Pfadfinder. Wir fühlen uns als zusammengehörige Gruppe von ganz jung bis, ja, ganz alt würde ich jetzt nicht sagen. Jan ist so paar 50 ungefähr. Wir sind Anfang unserer 30er, gehören damit aber schon zum älteren Semester und es ist einfach eine schöne Zusammenkunft von Leuten, die viel Spaß zusammen haben und so Sozialprojekte zum Beispiel auch wie das Nepal zusammen durchführen.
Wie bist du dazu gekommen, Simon zum Beispiel?
Ich war früher als Kind schon in einer Gruppe, die ähnlich strukturiert war und die wurde irgendwann aufgelöst und so hat sich das ergeben, dass wir jetzt vor fast 10 Jahren, tatsächlich waren wir 3 auch da beteiligt, uns gesagt haben, wir gründen einen Verein, der eben genau sowas macht, weil wir als Kinder gute Zeiten da erlebt haben. Ja, und so ist dazu gekommen, dass wir halt 2011 den Scouting Bonn e.V. gegründet haben und seitdem machen, was wir machen.
Mhm. Die Frage muss ich dir jetzt auch noch stellen, Jan, weil wenn man sich mit dir so ein bisschen auseinandersetzt, dann bist du ein Mensch, der ungefähr 300 Millionen Sachen auf einmal macht, habe ich so das Gefühl. Du hast ein Umzugsunternehmen, du bist irgendwie bei, ich glaube, mehr als einem Restaurant irgendwie unterwegs. Du hast das Festival Rheinkultur in Nordrhein-Westfalen organisiert für eine Zeit lang, was es leider nicht mehr gibt, Klammer auf Klammer zu. Wie bist du dazu gekommen?
Ich bin früher auch in dieser Jugendgruppe gewesen und das war lokalisiert an der Schule in Bonn und die haben das 2010 eingestellt, den Betrieb. Und eins meiner Kinder, das ist auch noch so ein Projekt, das ich habe, eine Familie, die mit mir sehr geduldig sein muss. An dieser Stelle herzlichen Dank, liebe Steffi. Mein Sohn war auch dabei und dadurch hatte ich den Kontakt zu einer Generation von Scoutern, die ich eigentlich gar nicht kannte. Mhm. Und da wir aber tatsächlich auch in den Gruppen altersübergreifend arbeiten, war die logische Konsequenz, dass die Scouter, die es zu dem Zeitpunkt aktiv gab, zu mir gegangen sind, unter anderem und gesagt haben, hallo Hilfe, wir wollen weitermachen, wie machen wir das? Und dann gründet man halt so einen Verein, machen ja Deutsche immer. Ne? Ja, zur Not, wenn gar nichts mehr hilft, Verein gründen, hilft, passiert schon irgendwas dann. Und dass das dann tatsächlich so erfolgreich geworden ist, also wir sind mittlerweile betreuen fast 100 Kinder. Das hätte ich mir damals nicht gedacht und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viel Arbeit mit sich zieht, muss aber ganz ehrlich sagen, es ist von den vielen Dingen, die ich gemacht habe, eine der befriedigt, so. Mhm.
Schwierig,
weil man tatsächlich unglaublich viel zurückbekommt. Ne? Also wenn du positive Dinge mit jungen Menschen machst, kriegst du unglaublich viel zurück. Ich habe den Vorteil, dass ich anders als bei meinen Kindern nicht immer so streng sein muss, sondern eigentlich immer der Bonbon-Onkel bin, in Anführungsstrichen. So kommt man dann dazu und macht das dann. Ne? Mhm. Und ich habe dafür tatsächlich aber viele andere Dinge sein gelassen. Also meine gastronomische Karriere habe ich beendet. Mhm. Du hast dabei, was mir sehr am Herzen liegt, eine uralte Kneipe in Bonn vergessen, das Bla.
Ah, richtig, genau. Ja, da war ich auch das eine oder andere.
Die es auch immer noch gibt. Und jeder, der Stromgitarrenmusik hört, hat sich da mal rumgetrieben, wenn er im Köln-Bonner Raum wohnt. Nee, aber das habe ich dann tatsächlich, muss man sich ja irgendwann entscheiden, was machst du? Und dann habe ich mir gedacht, naja Gott, noch kannst du 3 Wochen lang auf dem Fußboden schlafen, also wirst du noch mal aktiver Scouter. Mhm. Und das bin ich jetzt tatsächlich seit 10 Jahren mit sehr, sehr großer Freude, muss ich wirklich sagen.
Ehrenamtlich?
Ehrenamtlich.
Hm. Wie viel Zeit steckt ihr dann da so rein?
Es ist immer gut, wenn man es nicht aufschreibt, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall besser, wenn man es nicht aufschreibt.
Ja. Also so über einen Daumen ist dann das irgendwie, weiß ich nicht.
Also man kann bestimmt sagen, vor so einem Projekt ist es mit Sicherheit ein bisschen mehr, weil da deutlich mehr Arbeit anfällt. Mhm. Der klassische Wochengruppenbetrieb, da haben wir, wie Jan anfangs schon gesagt hatte, eine pädagogische Teilzeitkraft, die uns sehr viel Arbeit im Hintergrund abnimmt. Wir beschäftigen jetzt das 4. oder 5. Jahr einen Bundesfreiwilligendienstler. Mhm. Das heißt, junge Leute, die bei uns ein knappes Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst leisten, auch die nehmen einen Großteil der Arbeit weg, sodass wir meistens nur im Hintergrund ein bisschen organisatorisch arbeiten. Einmal im Monat trifft sich der Vorstand und bespricht eben das Wichtigste. Aber jetzt vor so einem Projekt wie NEPA, was jetzt ansteht, ist das natürlich immens an Arbeit aus der Freizeit.
Aber ihr habt schon auch Berufe, Daniel.
Genau, wir haben auch Berufe. Der Beruf von Simon und auch der meinige gibt zum Glück her, dass wir unsere Freizeit für das Scouting opfern können oder die Zeit dafür opfern können. Und zwar sind wir beide bei der Berufsfeuerwehr, arbeiten somit im Schichtdienst, 24 Stunden am Stück, so 2 bis 3 Mal die Woche ungefähr. Und
Berufsfeuerwehr, da fällt mir sofort irgendwie auch eine Jugendarbeit mit ein. Also Feuerwehren, das sind eher die freiwilligen Feuerwehren, glaube ich, verbessert mich, wenn ich das falsch weiß. Ich bin nicht so ganz im Thema. Machen auch viel Jugendarbeit. Hat das irgendwas miteinander zu tun, eure Berufswahl und das, was ihr jetzt da so ehrenamtlich tut?
Ja, das ist tatsächlich aus so einer Zufallsgeschichte entstanden, die Berufswahl. Also es hat nicht direkt was miteinander zu tun, das ist richtig. Die freiwilligen Feuerwehren müssen auch gucken, wo sie ihren Nachwuchs herbekommen und haben eben diese Jugendfeuerwehr, nennt sich das, wo sie eben junge Leute heranziehen, um sie dann später in die freiwillige Feuerwehr zu bekommen. Aber bei uns war das eigentlich keinen Einfluss genommen. Also wir sind durch unsere Berufsausbildung, wir kommen beide aus dem Rettungsdienst vor der Zeit der Feuerwehr. Mhm. Und das hat uns so in die Richtung geschubst, sag ich mal.
Aber schon so der Dienst am Gemeinwohl so ein Stück weit, ne?
Ja, und tatsächlich muss man sagen, dass viele von unseren Jungs, Frauen sind ja bei der Berufsfeuerwehr eher selten viele von unseren Jungs, weil sie natürlich auch 2 Vorbilder haben, dann schon Lust und Bock auf Berufsfeuerwehr haben. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das, was wir machen, viel, weil wir mit Situationen umgehen müssen, reagieren müssen, viel nachher in dem Beruf des Berufsfeuerwehrmanns wahrscheinlich hilft. Also weil wir das Berufsfeuerwehrmann muss da halt auf Dinge reagieren, die passieren und das ist bei uns im Gruppenbetrieb genauso. Also die
Teams arbeiten, schnell gut zusammenarbeiten.
Ja, und es ist halt tatsächlich auch Kern vom Scouting, dass wir dieses Leben und Arbeiten in der Gruppe forcieren wollen. Also deshalb haben wir auch diese altersdurchmischten Gruppen, ne? Dass die Älteren immer Verantwortung für die Jüngeren übernehmen und so. Und das passt halt. Ne? Also das ist aber, ich finde, um Feuerwehr, Berufsfeuerwehrmann zu werden, ist Scouter nicht der schlechteste Start. Hm.
Jan Olbrich, Daniel von Wezig und Simon Reinsch sind heute Morgen zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Sie sind alle von Anfang an mit dabei im Verein Scouting Bonn. Jetzt müssen wir mal über das Stichwort Nepal sprechen und auch über den dampfenden Teller, der neben mir steht. Vielleicht machen wir das erstmal mit dem, was ihr kulinarisch mitgebracht habt. Das hat nämlich was mit Nepal zu tun, richtig? Fragezeichen?
Das ist hundertprozentig richtig. Das sind Momos und es gibt tatsächlich jetzt seit 3 Wochen ein nepalisches Restaurant in Bonn. Mhm. Das heißt Ago. Und das sind Momos, gibt es ja tatsächlich in jeder Kultur Teigtaschen. Mhm. Die in Nepal mit vielen Dingen gefüllt werden, außer Kuh, weil die ist heilig. Mhm. Die nehmen dann Wasserbüffel oder Hühnchen. Mhm. Die sind jetzt tatsächlich voll vegetarisch. Ich würde sogar sagen, ja, vegetarisch, vegan sind sie nicht.
Und dazu gibt es eine gelbliche Soße.
Ein Dip, ja. Der ist ein bisschen scharf. Mhm. Es wird oft unterstellt, die Nepali würden todesscharf essen. Tun sie aber nicht. Todesscharf essen tun, glaube ich, die Inder.
Wie oft seid ihr denn jetzt schon in Nepal gewesen? Wir sprechen auch gleich darüber, was ihr da eigentlich so tut, aber ich möchte euch bitten, diese Frage zu beantworten, während ich mir was in den Mund schiebe.
Kein Problem, machen wir. Das erste Projekt haben wir 2013 gestartet und von dem Moment an im 2-Jahres-Rhythmus, das heißt 15, 17 und dieses Jahr wieder 19, mhm. werden wir dort runterfahren. Mhm. Damals waren wir, korrigiere mich, ein paar 17 Leute waren wir damals und es war ein sehr, sehr spannendes Unterfangen, in ein Land zu fliegen, wo man ein Sozialprojekt mit Jugendlichen geplant hat, was man eigentlich nicht kennt. Mhm. Dabei hatten wir große Unterstützung von einem Schweizer Verein, der dort unten schon tätig ist, der Shanti Med Nepal. Mhm. Die arbeiten dort in einem Bereich, in der es eine Ethnie gibt, die Chepang, die in dem Kastensystem, obwohl es verboten ist, immer noch vorhanden ist und dort ganz unten stehen und sich keine medizinische Versorgung leisten können. Mhm. Und das war eigentlich mit einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, da haben wir erstmal Leute vor Ort, die uns so ein bisschen einweisen können, da haben wir eine gewisse Hilfe. Und das hörte sich für uns sehr, sehr gut an, weil die Menschen dort sonst keine Chance auf medizinische Versorgung haben.
Mhm. Ich muss zwischendurch mal reingrätschen, weil ich das unfassbar lecker finde, was er damit
geht uns auch
hat.
So.
Ja,
es ist wahnsinnig wenn du mal in Nepal bist, dann kann ich dir sagen, wo es in Kathmandu den besten Ausblick und die besten Momos gibt.
Irgendwer hat hier ganz viele Gabeln draufgelegt, was mir suggerieren soll.
Dass du es teilen sollst.
Dass ich das teilen soll, aber ich nehme mir gerade noch so ein Ding hier.
Wir haben ja das Glück, dass wir das bald wieder live und in Farbe genießen dürfen.
Genau, es geht jetzt demnächst los. Du hast eben schon gesagt, dass es unfassbar viel Vorbereitung ist. Was habt ihr jetzt die letzten Tage so machen müssen an Orga? Also ihr müsst wahrscheinlich auch ziemlich viel Kram mit runter dann schleppen, ne?
Genau, also wir haben schon viel Werkzeug in den letzten Jahren mitgenommen, aber jedes Jahr fällt einem immer wieder neu ein, was man noch vergessen hat oder was man gebrauchen könnte. Zum einen ist es das, dann teilweise Baumaterialien, die man noch einkaufen muss. Ja, was jetzt so mein Part in den letzten Tagen war das Beantragen der Visa, da wir ja eine Gruppe von fast 30 Leuten sind, wollen wir das nicht in Nepal am Flughafen machen mit allen anderen Fluggästen zusammen, weil die Reise dann deutlich verzögert würde.
Klar. Ist das schwierig?
Tatsächlich eigentlich nicht. In Köln gibt es ein Honorarkonsulat. Da kann man zweimal die Woche, haben die 2 Stunden auf und kann da hingehen und das beantragen. Zu unserem Pech, ich war letzte Woche da, sind denen die Visa-Sticker ausgegangen.
Sodass wir, das ist aber schon sehr Nepali-Style. Ja. Also ganz ehrlich.
Es ist ein profanes Problem dann. Aber wie habt ihr es gelöst?
Ja, also noch ist es noch nicht gelöst. Mhm. Die Pässe liegen noch da und die warten tatsächlich darauf, dass sie neue Sticker bekommen. Allerdings ja, nächste Woche sieht es ganz gut aus, dass wir da unsere Pässe mit frischen Visa abholen dürfen.
So, komm. Ich bin ja mal nicht so, ne?
Vielen Dank.
So, es ist ja Frühstückszeit. Es stehen ja auch noch von meiner 13 Redakteurin handgebackene Baguettes auf dem Tisch und Muffins. Also bedient euch gerne, wenn ihr möchtet.
Ja.
Aber die sind schon der Knaller. Wie würdet ihr das Land und die Menschen da beschreiben? Jan, du hast gerade schon gesagt, so das mit den Stickern ist typisch nepalesisch.
Naja, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es tatsächlich eins der ärmsten Länder der Welt ist. Die ist auch eins der wenigen Länder, die keine eigene Eisenbahn haben zum Beispiel. Die Leute sind, empfinde ich, als unglaublich freundlich durch die Bank, alle total freundlich und hilfsbereit. Die sind infrastrukturell an ganz vielen Stellen hundsmiserabel aufgestellt und sind tatsächlich, glaube ich, wenn man so wie wir da unterwegs ist, sehr froh darüber, wenn sich Leute für dieses Land interessieren, wirklich für dieses Land interessieren und da auch helfen. Mhm. Mir hat vor dem ersten Besuch, hat mir jemand gesagt in Bonn, der Dr. Prünte, der da auch ein Projekt betreibt, hat mir gesagt, wenn du einmal da warst, dann kriegst du den Nepal-Virus. Und wir haben ihn ausgelacht und ich bin jetzt nicht nur jedes zweite Jahr da gewesen, sondern zwischendurch auch. Mit dem Simon zusammen zum Beispiel auch 2015 nach dem Erdbeben, was Zufall war, weil wir gesagt haben, wenn wir so ein Projekt nochmal machen, müssen wir es vorher planen. Deshalb hatten wir einen Flug gebucht, der dann erstaunlicherweise zwei Wochen nach dem Erdbeben da lag. Und auch da fand ich es unglaublich, wie sich die Leute auch in der Situation untereinander geholfen haben. Also die haben schon noch ein anderes Verhältnis zueinander, als wir das in Europa haben. Müssen sie auch, ansonsten würden sie da nicht klarkommen. Und ich empfehle mittlerweile jedem, der dann wirklich, wenn das CO2-mäßig verkraften kann und wirklich eine Flugreise machen will, ist das ein Land, wo ich jedem wirklich nur sagen kann, flieg dahin. Nicht nur, weil du von 8000 Meter über dem Meeresspiegel bis 500 Meter, wo wir sind, wo es Elefanten und Rhinos gibt, also was ja auch ganz wenig Leute nur wissen, fahr da hin und guck's dir an. Also weil das ist wirklich noch eine andere Zeit und eine andere Welt. Und also ich finde es sagenhaft und tatsächlich die Erfahrung, die Jugendlichen da mitnehmen, 3 Wochen in so einem Land leben und arbeiten zu dürfen, ist sensationell.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Weil eine Pfadfindergruppe zugemacht wurde, haben sich Jan, Simon und Daniel überlegt, wir machen jetzt einfach was Eigenes. Es wurde der Verein Scouting Bonn gegründet und da lernen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nicht nur, wie man ordentlich handwerkert, sondern dieses Wissen, das wird auch angewendet. In der Woche zum Beispiel geht's nach Nepal und da wird dann aktiv aufgebaut. Simon und Jan, ihr habt eben schon erzählt, ihr seid nach dem Erdbeben 2015 wirklich kurz danach da gewesen. Wie ist das gewesen für euch, nach so einer wirklich ja, schweren Katastrophe an so einem Ort zu sein?
Es war anfangs sicherlich sehr schwierig. Also wir mussten erstmal mit uns selbst ins Reine kommen, ob das überhaupt jetzt an der Stelle irgendwie was Gutes ist, so ein Projekt da durchzuführen auf eigene Faust. Ich meine, da gibt es Organisationen, die in solchen Fällen, solchen Ländern dann helfen. Wir sind 10? Es waren keine 10 Tage nach dem Erdbeben, sind wir in Kathmandu gelandet, zu zweit, mit einem komplett leeren Flugzeug. Die paar Gäste waren Krankenschwestern, Ärzte etc., also waren keine Touristen im Flieger. Also wir kamen uns schon so ein wenig fremd vor und waren tatsächlich nur 2 Tage in Kathmandu. Das war der nächste Punkt vom Epizentrum, wo wir uns aufgehalten haben. Das war schon sehr bedrückend, die Stimmung da. Also die Stadt war wie leergefegt. Teilweise lagen halt immer noch Leute irgendwo verschüttet in den Trümmern, wo noch gearbeitet wurde. Also mit Sicherheit nicht schön. Aber hat uns auch auf der anderen Seite gezeigt, dass wir dort, wo wir tätig sind, weiter im Süden, wo das Erdbeben nicht ganz so schlimme Schäden hinterlassen hat, unsere Hilfe, sage ich mal, mehr als sonst benötigt wurde. Also hat uns eher bekräftigt, dann das Projekt durchzuziehen.
Also wir haben danach auch tatsächlich dann ja neue Flyer und Infomaterialien gemacht und da stand dann drauf, jetzt erst recht. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ne? Also weil wir es tatsächlich geschafft haben in der Region unten, wo wir tätig sind, also in Chitwan, gibt es da 44 Grundschulen, die in den Bergen sind. Also das sind wirklich an ganz entlegenen Punkten, wo die Kinder zum Teil einen Schulweg haben, der 4-5 Stunden dauert. Gibt es auch Fernsehberichte, die gefährlichsten Schulwege der Welt. Da ist das auch erwähnt. Und es gibt 44 Grundschulen für die Chepang, also für diese Ethnie. Davon waren 22 kaputt. Und wir haben es, auf der einen Seite hat es uns total stolz gemacht, auf der anderen Seite frustriert es dich auch ein bisschen. Wir haben im Herbst tatsächlich die erste wieder aufgebaut. Und das war schon Wahnsinn, das zu schaffen. Wir haben in Bonn aber tatsächlich unglaublich Unterstützung gekriegt, finanzieller Natur. Na, also viele Leute sagen dann immer, hier, dann nimm doch das mit oder das mit. Das ist halt sehr schwierig. Also man muss sehr genau gucken, was man mit runternimmt. Vor allem darf man nichts mit runternehmen, was die da unten nicht verarbeiten können.
Ne? Also wie funktioniert das überhaupt rein technisch? Also du kannst das wahrscheinlich ja nicht im Flugzeug vollladen oder geht das schon? Oder
schickt
das mit Schiffen vor? Oder?
Wir haben tatsächlich ein Projekt, was wir dieses Jahr beenden werden.
Ja.
Wir haben 2015 von einem großen deutschen Hersteller eine Fehlcharge Krankenhausfußboden gestiftet bekommen. Das waren, weiß ich nicht, wie viele Tonnen waren das? Wir haben es verladen. 12 Tonnen oder so?
Ja, 12, 15
Tonnen. Eher nicht in einem Flugzeug mit, vermutlich.
Nee, ja. Und das haben wir dann mit Hilfe eines großen gelb-roten Carriers, der hier in Deutschland auch mit ganz vielen Autos unterwegs ist, darunter gebracht. Das hat leider so lange gedauert, dass das Material nach uns ankam.
Mhm. Schade.
Schade, ja. Und dann haben wir beim nächsten Mal versucht, da unten Materialien zu bekommen, mit denen wir das den Boden verlegen können. Also das ist ganz hochwertiger Kautschuk. Mhm. Kennen die da, also gibt es da unten nicht in den Standardkrankenhäusern, in den staatlichen. Und jetzt haben wir die Baumaterialien wieder mit dem Container runter verschifft mit unserem Partnerverein Shantien mit Nepal. Und da machen es die Malteser tatsächlich. Also hier in Deutschland kriegst du es, außer du bezahlst es nicht darunter. Die Malteser in der Schweiz schicken Entwicklungshilfegüter für Nüsse durch die Welt.
Ah, okay.
Und dieser Container ist tatsächlich vor 2 Tagen da unten angekommen. Das heißt, wir haben großes Glück, dass wir uns nicht langweilen werden.
Bevor wir dazu kommen, was ihr da genau jetzt geplant habt für euren nächsten Aufenthalt, wie läuft denn überhaupt so ein Camp ab? Also wenn ich dann Teilnehmer bin, gibt es dann einen strengen Tagesablauf? Also wie stelle ich mir so einen Tag vor?
Also tatsächlich beginnt der Tag relativ früh. Also wir haben doch einen recht geregelten Ablauf. Mhm. Das ist allein schon der Temperatur des Klimas da geschuldet. Also wir stehen vor Sonnenaufgang auf. Der Wecker geht so um 6. Also relativ früh. Für die meisten Schüler ist das eine unmenschliche Zeit.
Ich wollte gerade sagen,
wir sind es gewohnt,
viel,
aber
Proteste dann auch irgendwie
auf jeden Fall.
Am die Anfang ja sogar Geld dafür, dass sie da hinten.
Und genau,
wenn sie jetzt erstmal in der Mittagssitze gearbeitet haben, haben sie auch verstanden, warum wir so früh aufstehen. Insofern ist das schon okay.
Ja, wir frühstücken gemeinsam. Wir sind ja dort an einer Schule untergebracht, an einer Schule mit einem angegliederten Internat. Tatsächlich haben wir da unsere Zelte auf dem Flachdach der Schule aufgebaut. Mhm. Das passt. Kriegen wir circa die 17 Zelte oder was, die wir dabei haben, stellen wir dort auf, haben so ein paar kleine Räumlichkeiten für uns, wo wir gemeinsam frühstücken können, den Tag beginnen und dann ziehen wir eben gemeinsam zur Baustelle rüber. Und das ist ein Fußweg von 20 Minütchen oder man nimmt den Bus für 2 Stationen, kostet dann 5 Cent. und dann geht's los. Baustelle, da wird das gemacht, was so ansteht eben. Mittags gibt es einen kleinen Snack und zusammen und je nachdem, wie das Wetter sich gestaltet, machen wir dann auch schon Feierabend, weil das einfach zu warm wird. Also ab 12 Uhr, sobald man irgendwie sich in der Sonne aufhält, das ist echt unerträglich. Das kann man keinem zumuten. Deshalb starten wir so früh.
Kriegt ihr denn auch so ein bisschen was vom Rest des Landes?
Ja, unbedingt. Mhm. Wir haben zum einen haben wir beim letzten Aufenthalt beim ersten Mal waren wir eine relativ kleine Gruppe, da haben wir zusammen Ausflüge gemacht und wir haben jetzt 2017 angefangen, dass wir immer eine Gruppe zwischen 5 und 9 Leuten oder 5 und 7 Leuten ist im Land unterwegs. Also die kriegen quasi 100 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, tschüss, viel Spaß und gucken sich dann irgendwas an. Du kriegst aber tatsächlich auch, wenn du in Tadi, das ist der Ort, in dem wir sind, unterwegs bist, kriegst du auch sehr viel mit, ne? weil die Leute uns da mittlerweile auch als, Einheimische nicht, aber auf jeden Fall haben sie sich dran gewöhnt, dass wir da rumlaufen.
Ja.
Wenn wir wie letztes Jahr ohne Kinder da waren, wirst du halt tatsächlich gefragt, wo deine Jugendlichen sind.
Ach, okay, also das heißt, man kennt sich, ja?
Ja, mittlerweile kennt man sich, das ist so, ne? Und du kannst da... dadurch, dass wir den Nachmittag frei haben und auch an der Schule untergebracht sind, was eine Internatsschule ist, hast du natürlich auch Kontakt zu gleichaltrigen Jugendlichen. Ne? Und da ergeben sich tatsächlich sehr, sehr schöne Sachen. Und das ist auch ganz wichtig, dass die dieses Land kennenlernen. Und zwar nicht als Tourist, sondern als Teil des Landes. Ne? Also wenn du dann abends Ich habe dann sowas Ähnliches wie ein Büro, braucht man ja auch, ne? Also wo ich dann vielleicht mal einen Blog schreibe oder irgendwelche Abrechnungen machen muss oder so, müssen ja auch als Jugendgruppe im Ausland, müssen wir ja alles dokumentieren, das ist ja nicht so einfach. Und du dann irgendwie abends auf den Schulhof gehst oder auf den Fußballplatz guckst, wo dann die Jugendlichen sitzen und da hast du dann 20 Jugendliche aus Bonn sitzen und 50 aus Nepal und die singen sich gegenseitig Lieder vor. Ist das schon irgendwas, wo der, da kriegst du so einen warmen Klumpen im Bauch, ne? Weil das ist halt, da merkst du halt, das ist das, was du willst, ne? Das, wo du sagst irgendwie, hey, das ist super, da passiert was und dann verstehen die sich auch besser und dann verstehen vielleicht auch unsere Jugendlichen, warum sich bei uns an der Grenze Menschen stapeln, weil sie einfach hier hin wollen und weil sie wissen, wie die Situation in so einem armen Land ist und warum man da vielleicht auch weg will. Ne?
Oder keine Perspektive sieht, ja.
Ja. Und das ist halt so ein bisschen auch unsere Idee oder unsere Vision, die Perspektiven da besser zu machen. Also wir können mit Sicherheit nicht Nepal verändern, aber wir können in einer kleinen Region als kleine Gruppe kleine Dinge tun. Und als wir das erste Mal da waren, nur so ein Beispiel, waren in der Krankenstation, die es damals war, waren am Tag, Daniel, 30?
Ja, ungefähr
30 Patienten. 30
Patienten.
Mittlerweile hat dieses Krankenhaus, und da bist du halt, sind wir halt Teil von, am wichtigsten sind natürlich die Schweizer Ärzte, die da sind, aber da bist du halt Teil von, laufen mittlerweile jeden Tag 600 Patienten durch.
Also
ordentlich. Und das ist so, geändert, und das ist so, wenn du das siehst, wenn diese Uhr dann umschlägt und da 600 steht, dann denkst du dir, boah, super. Also das macht schon sehr viel Spaß.
Ganz konkret, was plant er jetzt für den nächsten Trip?
Also konkret geplant ist, den Boden, den wir jetzt dort unten haben, auch zu verarbeiten in einem neuen Krankenhausgebäude. Dann wird es so aussehen, dass wir wahrscheinlich eine Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer herstellen möchten mit verschiedenen Dingen. Also einmal eine klassische Rollstuhlauffahrt bauen, dann vielleicht, wenn wir vor Ort haben, so einen Behindertenaufzug ausbauen. Und dann ist es immer so, dass wenn wir dort ankommen, ganz, ganz viele Dinge erst vor Ort uns auffallen, was gemacht werden muss. Das sind Kleinigkeiten wie, ich weiß nicht, vernünftig aufräumen, die Wasserversorgung wiederherstellen, die wir dort gebaut haben. Und auch einfach Reparationen an den Dingen, die wir dort schon gemacht haben, durchzuführen. Spannend ist es eigentlich immer, wenn man erstmal dort ankommt und sieht, was gemacht werden muss.
Und deswegen ist es dann auch so wichtig, die Skills quasi, die handwerklichen Skills vorher dann erlernt zu haben, weil wenn ihr erstmal da seid, dann geht es direkt rund, ja?
Genau.
Ja.
Und da kannst du halt bei allen, die da sind, auch bei den Jüngsten, also die Jüngsten, die jetzt mitkommen, sind die Aurora und die Anais, die sind 12 und 13. Und auch die können da vernünftig anpacken. Ne? Also die tragen mit Sicherheit keinen Zementsack, aber auch die können anpacken. Und das ist halt eine runde Sache. Das macht halt echt Sinn und macht auch wirklich Spaß. Und die Jugendlichen, also wir haben welche, die jetzt wirklich auch zum vierten Mal dabei sind. Also zwei von uns sind jetzt zum Beispiel schon da. Einer von den beiden, der Robert, der bleibt auch noch länger, der bleibt bis Mai da. Der macht halt seinen Bufti in Nepal. Wir haben zwei angehende Ärztinnen, also die Medizin studieren oder studieren wollten. Die haben am Krankenhaus ein Praktikum gemacht und so. Also es ergeben sich tatsächlich für unsere Jugendlichen auch Möglichkeiten, da zu machen, da zu sein. Und die beiden, die Ärztin werden wollen, haben halt gesagt, besseres Praktikum als da kannst du gar nicht machen, weil da machst du halt, ne?
Ja. Also wahrscheinlich auch keine andere Wahl, außer zu machen.
Genau.
So, ja. Was ist das Wichtigste, was ihr euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben wollt?
Ich muss noch ein so ein Ding essen.
Du kannst auch noch zwei oder drei essen.
Den Dip brauche ich auf jeden Fall.
Ja, kommt.
Was ist das Wichtigste, was wir denn mitgeben wollen?
Oder was ist das Wichtigste, was man auf so einem Trip lernt, eurer Meinung nach?
Wir bieten uns die Möglichkeit, ein Land zu erleben, so wie es andere Leute nicht erleben können. Das ist schon mal ganz wichtig. Und für mich ist ganz wichtig, das ist auch einer der Gründe, warum ich das Scouting mache, zusammen in der Gruppe zu sein und Sachen zu machen und vielleicht auch mal Dinge zu tun, die keinen Spaß machen, weil sie für andere wichtig sind. Und das ist so für mich selber irgendwas, was ich finde, was bei uns grundsätzlich in der Gesellschaft so ein bisschen flöten geht, dieses Füreinander-Dasein und zwar ohne das aufzurechnen oder so. Ne? Und vielleicht auch tatsächlich auf so einer Reise rauszufinden, was man gern mag, was man kann oder was man vielleicht auch nicht kann.
Es gibt wahrscheinlich auch eine ganze Menge Selbstbewusstsein, wenn man dann irgendwie erstens Skills lernt, die zweitens dann anwenden kann und drittens sieht, das hilft konkret Menschen, so, ne? Also Lebensumstände zu verändern.
Für mich war es, oder wir beiden haben das ja auch in jungen Jahren schon gemacht, Simon und ich, und da war es immer so unglaublich, nach einer gewissen Zeit nach Hause zu kommen, sich mit anderen Schülern, Freunden, Freundinnen zu unterhalten und zu merken, was man wirklich in 3 Wochen auf so einer Reise gelernt hat, über sich selbst, über die Welt, über andere Kulturen, über andere Menschen. Und das reflektiert man und das macht mich jetzt auch immer noch unglaublich glücklich. Ich glaube, das ist was, was die Kinder auch erst später und die Jugendlichen erst später merken, wenn sie wieder zu Hause sind, wie glücklich das macht, jemandem zu helfen, der sonst keine Hilfe an dem Punkt bekommen würde. Das hält ganz, ganz lange vor.
Und all das passiert im Verein Scouting Bonn. Ich wünsche ganz viel Spaß, viel Erfolg, schönes Werkeln und bedanke mich, dass ihr hier gewesen seid. Jan Olbrich war das und Daniel von Wezig und Simon Reinsch. Vielen lieben Dank.
Dankeschön. Gerne, dann wir bedanken uns, dass wir hier sein durften.
Genau. Sehr gern. Habt einen schönen Sonntag.
Gleichfalls.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.